Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo Anke Engelke.
Hallo Christian Thees.
Auch heute wieder exklusiv als Podcast.
Absolut.
Erzähl, was hast du gehört, gelesen,
gesehen? Wir sind als beste Freunde immer ehrlich zueinander, ne? Hast du immer schon gewusst, welches Format nach DIN A4 kommt, wenn es kleiner wird?
Da würde ich sagen DIN A5.
Hast du es immer schon gewusst?
Na, ich weiß es ja nur, weil ich ja eine Theatergruppe habe und wir ja immer Poster machen. Und da ist natürlich immer die Frage A1, wo wir es übrigens von Miranda July haben. Über die haben wir am Dienstag gesprochen, die ja auch immer so eine leichte Neigung zur Kleptomanie hat, weil ihr Vater das auch irgendwie richtig fand. Du kennst ja diese Plakataufsteller, ne?
Ja.
Also wenn so, ich weiß nicht, manchmal hat der Kiosk so ein Ding vorne stehen oder irgendwelche Theater. Nein, habe ich nicht. Aber.
Chrissy?
Nein.
Also du hast doch erzählt, das hat irgendjemand anders immer geklaut.
Als ich für die Theatergruppe auf jeden Fall zum ersten Mal so ein Ding gekauft habe, wurde das erste gleich irgendwie geklaut. Denkst du, auf einem Campus von der Uni, ist doch nicht euer Ernst. Das kostet irgendwie fast 100 Euro, Teil. Ja, und beim zweiten, das wurde dann auch gleich mal ramponiert und so. Und jedes Mal, wenn ich solche Dinge irgendwo rumstehen sehe, und es ist irgendwie nach Ladenschluss schon, und die stehen da, denke ich jedes Mal, okay, da fahre ich nachher mit dem Auto vorbei und lade das hin. Ich habe es ja nie gemacht.
Mach es bitte.
Und ich mache es auch nicht. Ich wollte nur sagen, dass auf jeden Fall meine Beziehung zu diesen Plakatständern, die ist ohne Witz, dass ich heute noch manchmal denke, okay, das kriege ich heute Nacht hier guckt bestimmt auch keiner irgendwas. Zack, und dann habe ich das Ding, habe ich 100 Euro gespart. Ist ganz schlecht und ich gestehe es ja auch und vielleicht habe ich mich damit selbst therapiert, aber das habe ich heute noch. Ich habe dieses Trauma. Weil mein erstes für, ich glaube, kostete 95 Euro, weil das mir gleich geklaut wurde. So, auf jeden Fall, weil wir Plakate natürlich machen, können wir uns leisten, Plakate in A0 zu machen? Ah, nee, dann doch lieber A1 und dann können wir ein paar kleinere in A2 machen. Nur deshalb weiß ich, dass nach A4 A5 kommt.
Okay, das A4-Blatt ist das ganz normale Briefpapier, auf dem wir schreiben.
Ja.
A3 ist dann doppelt so groß und A2... wäre schon langsam ein Plakat. Also mein Miranda July-Plakat ist A2.
Okay, das viermal DIN A4.
Mhm. Ja. Nee, mein Miranda July-Plakat ist...
achtmal DIN A4.
A1, entschuldige, ist A1.
Ach, das ist A1, achtmal DIN A4.
Achtmal DIN A4. Sag mal, ich habe gerade so einen Trüffel gegessen. Die Gudrun hatte mir neulich zum Nikolaus, hat die mir vegane Trüffel geschenkt.
Ja.
Aus Berlin geschickt, die macht die schönsten Pakete der Welt. Da ist Champagner drin. Sag mal, habe ich einen sitzen?
Ja.
Habe ich schon vier davon gegessen.
Weißt du, was ich neulich gemacht habe? Ich habe neulich einen Brotaufstrich selbst gemacht.
Ja. Oh, cool.
Ja. Und zwar, da sollte rein eigentlich...
Aus Salami und Butter.
Da sollte rein weiße Schokolade und Eierlikör.
No!
Und da habe ich gedacht, weiße Schokolade, das ist mir zu süß. Ich hätte gern Brotaufstrich, der nicht so viel Zucker enthält. Dann habe ich dunkle Schokolade genommen mit 81% Kakao drin.
Ja.
Und mit Eierlikör.
Du hast Eierlikör, aber Christoph...
ich trinke keinen Alkohol, ich weiß. Aber Eierlikör finde ich im Prinzip ganz interessant. Aber ich trinke ihn so ja auch nicht.
Aber Chrissy...
Zum Verfeinern von Eis. Ich weiß, zum Verfeinern von Eis oder sowas. Einfach nur so ein paar Tropfen. Auf jeden Fall, dieser Brotaufstrich ist nicht gelungen, weil die schwarze Schokolade natürlich nicht cremig genug wird.
Okay.
Also dann brauchte man dann schon weiße Schokolade. Aber er wurde hart. Man kann ihn benutzen als Brotaufstrich, aber er ist natürlich nicht besonders elegant, weil er nicht so richtig streich ist.
Wolltest du den verschenken oder behalten?
Nö, einfach nur, ich hatte Interesse, so eins selbst zu machen. Und es erinnert mich jedes Mal, als würde ich eine Praline essen. So fühlt es sich an. Aber lecker.
Aber
also absolut lecker.
Kann man denn betrunken werden von Pralinen, in denen Alkohol ist?
Nein, aber ich glaube so viel nicht. Also ich sag mal so, wenn du davon 20 isst, das ist eine gute Frage.
4 habe ich gegessen.
Ist das denn reiner Alkohol da drin? Schon, ne?
Moment mal eben, warte mal.
Man isst doch nochmal so 10, 20. Und wir gucken mal, wie lustig das jetzt wird.
Fine de Champagne vegan. Warte, welcome. Everybody needs a little...
Everybody needs a little... Sometime.
So, ich drehe mal um die Packung. Dark chocolate, fine de chocolate, ganache enrobed in dark chocolate ingredients. Chocolate, champagne. Oh Gott. Da drin.
Das ist
nicht mehr Auto fahren kann.
Aber das ist minimal. Aber das stimmt. Wie viele von diesen Trüffeln oder Champagnerpralinen und so kann man essen, bevor man 0,5 Promille hat?
Das wäre ganz interessant. Einfach so 3-4 Pakete mitnehmen und dann mit dem Auto durch die Gegend fahren, dann mal über Rot fahren und sich anhalten lassen und dann einmal Alkoholcheck.
Ja, wir wollen das nicht verharmlosen, aber, die Frage interessiert einen, also nur dieser Infogehalt der Frage interessiert einen. Also, ich meine, ich kann ja mal Ecosian, wie viele...
Also hier steht nicht, wie viel Alkohol ich dann intus habe, wenn ich alle 8 Trüffel gegessen habe. Das steht hier nicht. Das fände ich aber ganz interessant, ob ich dann noch fahrtüchtig bin. Oder ob ich jetzt schon halluziniere.
Okay, wie betrunken machen Pralinen? Da gab es 2009 vom Express mal was.
Ja, aus Köln. Vom Express. Das ist eine gute Quelle, das sind gute Journalisten.
Wie betrunken machen Pralinen?
Ja.
Da ist eine Geschichte aus Düren. Die Frau fuhr ohne Gurt, reagierte nicht auf Blaulicht und Haltesignale. Als die Polizei sie dann vor ihrem Haus ansprach, rochen sie sofort den Alkohol. Ich habe nur eine Packung Mancherie gegessen. Die Beamten ließen sie pusten. 2,1 Promille. Die Blutprobe später ergab dann noch 2 Promille immerhin. Mhm. Betrunken von Süßwaren mit Füllung. Eine Ausrede, die, so Maren Leisner von der Kölner Polizei, immer wieder angeführt wird. Die große Hicks-Frage ist aber, wie viel Alkoholpralinen muss man essen, um betrunken zu werden? Also um so betrunken zu werden. Und wie glaubwürdig ist so eine Ausrede? Mhm. Ralf Meurer von der Polizei Düren zum Express. Also, glaubwürdig erscheint mir das nicht. Die Frau müsste ja Unmengen gegessen haben. So, gerne. Warte ganz kurz. Doch wie viel genau? Jetzt kommt's. Christina Schimmle, Ernährungswissenschaftlerin.
Ja.
In einer Praline befinden sich 0,66 Gramm Kirschlikör. Unsere Tests haben ergeben, dass nach dem Verzehr von 15 Pralinen, also einer Packung,
ja,
bei einer Person von ca. 60 Kilo Gewicht, man 0,28 Promille messen würde.
Ja.
Für 2,1 Promille wären also genau 112,5 Pralinen nötig.
100 Pralinen?
Ja, für 2,1 Promille. Ja, es reicht ja schon 0,5. Wenn du mich fragst, bei 30 Pralinen oder vielleicht sogar schon bei 28 Pralinen, bist du bei 0,5 Promille.
Ja, ja. Okay. Interessant.
Ja, aber auch eigentlich nur logisch. Da ist Alkohol drin.
Ja.
Je mehr Alkohol, desto höher ist der Promille.
Ich höre jetzt mal auf, mir ist schon ein bisschen komisch. Aber ich wollte ja von dir wirklich nur wissen, ob du tatsächlich weißt, dass, wenn das Papier kleiner wird, die DIN-A-Zahl höher wird.
Ja, ich finde Papier und Papiergrößen etwas wahnsinnig Schönes. Und dann wundert man sich doch, dass die ganze Welt nicht DIN A4 hat. Man würde doch denken, sie haben überall DIN A4.
Ist aber nicht so.
In Amerika kennen die kein DIN A4.
Nee.
In Amerika haben die ein ganz anderes Format. Das übliche Format ist...
Ach, das ist ja mit Inch und Zoll Tick, und diesem ganzen...
Ja, das ist auch ein Tick kleiner und etwas breiter als unser DIN A4-Blatt.
Ja.
Und deswegen, wenn man mal so im Ausland war oder auch als Schüler und so einen College-Blog nimmt in so anderen Größe, wirkt es immer auch in der deutschen Schule gleich so schön exotisch, ne? Wenn man sagt, hey, was hast denn du für ein Format? Sieht halt gleich total cool aus.
Aber dir ist klar, dass die Briefumschläge nicht analog zu den Papiergrößen, die Nummern haben, ne? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Vor allen Dingen gibt es ja so viele Buchstaben. Also das Papier hat sich irgendwann mal, oder man hat sich dann irgendwann mal auf A geeinigt, auf DIN A. Ne? Da gibt es ja richtige Definitionen, da gibt es eine ISO-Nummer, da gibt es eine DIN-Nummer. Das ist ja extrem, extrem bürokratendeutsch. Ne?
Mhm.
Aber es gibt verschiedene Umschlagbuchstaben. Da gibt es ein
und zwar, die kenn ich nicht.
C, ein D und ein E. Naja, du musst wissen, dass nicht jeder Umschlag... möchte ja nur mit einer Lage Papier befüllt werden. Was ist, wenn du zum Beispiel ein DIN A4-Blatt nimmst und das zweimal faltest? Dann wird es ja schon ein bisschen dicker, das Blatt. Dann kannst du nicht einen Umschlag nehmen, der nur für eine Lage Papier gemacht ist. Es gibt ja die sogenannten Versandbeutel, ne, die dann auch vielleicht noch so einen extra Boden haben.
Ja.
Und das gibt's vor allen Dingen bei den Umschlägen, die so groß sind, analog zu einem A4-Blatt, ne?
Ja.
Also die großen für Dokumente oder so, für viele Seiten, da musst du einen B4 Umschlag nehmen. Dann gibt es noch DL. Das ist im Grunde, das heißt, die steht für DIN lang. Das sind die länglichen Umschläge.
Die mag ich gar nicht, ja.
Die mag ich gar nicht.
Nee, weißt du, wen ich nicht mag? Ständig.
Mit Fenster.
Hasse die mit Fenster.
Hassig.
Und dann gehst du irgendwo manchmal in den Supermarkt, weil du gerade schnell Umschläge brauchst und sie haben nur welche mit Fenstern. Oder dann sagt die mal, kannst du mir ein paar Umschläge mitbringen? Ja, klar, mache ich. Was sind das für Umschläge? Welche mit Fenster. Ich hasse die.
Furchtbar. Ja, aber das ist so, ne, das kriegt man dann von der Bank oder von der Sparkasse oder so, kriegt man sowas, ja. Aber DL heißt DIN lang, weil das diese länglichen Umschläge sind, in die du ein A4-Blatt dreifach gefaltet reinlegen
absolut.
Kannst.
Absolut. Ne? Ist ja auch schön. Fühlt sich auch schön an, wenn man das geschafft hat.
Es gibt ein B, es gibt ein C, es gibt ein D. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, bringst du mir bitte ein paar C6-Umschläge mit, würde ich erstmal doof gucken. Aber das wäre ein normaler Brief.
Der Deutsche ist ja sehr präzise in seiner Ausdrucksweise auch. Weißt du, wir Deutschen sind ja sprachlich sehr präzise.
Ja.
Da muss schon ein D, ein B, ein Dingens.
Ja,
kannst
ja,
du mir
ja
bitte einen D4-Umschlag mitbringen?
Ja.
Ja, oder bei den Schulheften, wenn wir Schulhefte besorgen, auch das ja auch immer.
Aber ich glaube, die wenigsten von uns wären in der Lage zu sagen, bringst du mir Briefumschläge mit? Ja, welche Größe? Dann würde man sagen, naja, normal.
Absolut.
Ja, normal halt für einen Brief, Mann. Briefumschlag.
Ich kenne keine von diesen Zahlen auf jeden Fall.
Siehst du? Die sind auch alle ein bisschen, ich finde die alle ein bisschen verwirrend. Ich habe mir jetzt mehrere Tabellen angeguckt. Ich bin nicht schlauer geworden. Und die Post ist auch keine Hilfe, wenn du auf deren Seite guckst. Also vielen Dank für gar nichts. Ich bin nicht schlauer. Ich könnte jetzt nicht eine klare Angabe machen und sagen, die und die Umschläge brauche ich als nächstes. Ich bestelle die schön weiterhin bei meinem Recycling-Schuppen da. Du kennst doch mein Briefpapier, das mit den Landkarten auf der Rückseite.
Ja, grob.
Ich muss dir mal wieder einen Brief schicken. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Ich habe gelesen von einer Ärztin, die weder lesen noch schreiben kann.
Ui.
Es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Hast du von Mamitu Gashe schon gehört?
Mamitu Gashe, nee.
Die ist aufgewachsen in den Bergen von Äthiopien.
Okay.
Und sie war 14, als sie einen fremden Mann heiraten musste. Das war der Wille der Eltern, da gab es keine Alternative. Und es war ja auch klar zu dem Zeitpunkt, das wird ein Leben ohne Schule, ohne Beruf, ohne ein paar Schuhe. Stattdessen viele Kinder kriegen sich ein Leben lang um den Ehemann kümmern. Dann lag sie also mit 16 hochschwanger in einer Strohhütte, litt bei der Geburt Höllenqualen, verlor das Kind. Sie hat niemanden, der ihr hilft. Dieser Geburtskampf dauert 4 Tage. 96 Stunden, dann ist ihr Kind tot. Sie verliert das Bewusstsein immer wieder, hat schwerste Verletzungen, hat auch wirklich das Gefühl, ich sterbe. Das war's. Und zwar, und jetzt ist eine Geschichte, die eben in Afrika auch heute ab und zu nochmal passiert, dass zum Beispiel bei der Geburt dieses innere Gewebe so verletzt wird und du eine Fistel bekommst. Das sind so kleine Löcher zwischen Scheide und Blase oder auch Rektum. Und das führt dazu, dass du deinen Stuhl, deinen Urin nicht mehr halten kannst. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, auch heute teilweise noch. Wir kennen es nicht mehr. Galt als Lepra des 20. Jahrhunderts, diese Fisteln. Bei uns schon ewig nicht mehr da, heute aber auch noch ab und zu in Afrika. Das stinkt natürlich auch gewaltig. Dann soll sie, weil sie anfängt zu riechen, eine Hütte sich abseits des Dorfes bauen. Viele Mädchen sterben an diesen Infektionen oder auch begehen auch Selbstmord. Wieder andere leben ebenso als Einsiedler fort. Am Rande des Dorfes nur, damit sie niemanden belästigen.
Oje.
Sie überredet dann ihre Familie und auch ihren Mann, noch als es ihr nicht gut geht, auf einer selbstgemachten Trage aus Eukalyptusblättern, sie an die 12 Stunden entfernte Straße zu tragen. Immer wieder verliert sie das Bewusstsein dabei. Irgendwann kommt ein Bus, der sie in die Hauptstadt Addis Abeba bringt. Sie kommt da in eine Klinik, sie wird 10-mal operiert, es bringt alles immer noch nichts. Und das ist eben das Problem bei Menschen, die eine Fistel haben. Hast du kein Bein, bekommst du eine Krücke, bist du blind, kann dir irgendjemand helfen. Bei einer Fistel, da bist du mit dir komplett alleine. Wie gesagt, entstehen oft bei Geburten, führen eben zu ständiger Inkontinenz. Und die Ärzte im Krankenhaus sagen ihr, dass sie ihr nicht helfen können. So, sie hat aber von 2 ausländischen Ärzten gehört, die in einem anderen Krankenhaus operieren. Da lässt sie sich hinbringen. Und es handelt sich um eine australische Ärztin und ihren neuseeländischen Mann, die 3 Jahre vorher nach Äthiopien gekommen waren, um dort Hebammen auszubilden. Das ist einmal Catherine und Reginald Hamlin. Und sie können ihr helfen. Und sie ist den beiden so dankbar, dass sie ihr das Leben im Prinzip gerettet haben, dass sie beiden sie fortan so als Mama und Papa bezeichnet und empfindet. Und die Ärztin übrigens, Catherine, galt als Mutter Teresa unserer Zeit.
Okay.
Sollte vielleicht auch mal einen Friedensnobelpreis bekommen. Ist dieses Jahr im März gestorben, aber mit, ich glaube, 96.
Ja.
So, nun ist es ja so, dass oft diese Frauen mit Fisteln von ihren Männern verlassen werden. Aber ihr Mann, der bat sie, ins Dorf zurückzukommen. Und sie aber, Mamitu, hat sich entschieden, in dem Krankenhaus, wo man ihr geholfen hat, zu arbeiten und sozusagen ihren neuen Eltern zu helfen. Das war ihre Zukunft. Und ihrem Ehemann hat sie gesagt, du bist für mich jetzt wie ein Bruder. Du brauchst jetzt ein neues Leben, ich kann dir auch keine Kinder schenken, du musst eine neue Frau finden und eine neue Familie. Und sie bekommt also im Krankenhaus diesen Job, macht die Betten zunächst mal. Dann hat sie irgendwann auch mal bei den Operationen zugeschaut, also das sollte sie auch. Und diese beiden tollen Ärzte, dieses Ärzte-Ehepaar, beide mittlerweile tot, wie gesagt, Catherine erst im März gestorben, diese beiden merken, dass Mamitu irgendwas Besonderes hat. Die hat eine besondere Empathie, die Art und Weise, wie sie mit den Patienten umgegangen ist. Und nach einigen Jahren bitten sie sie auch zu helfen, mit Blut abzusaugen, beim Nähen zu helfen. Sie darf dann die ersten eigenen Wunden nähen. Sie hat auch extrem gute Augen und konnte auch so die kleinste Öffnung sehen und behandeln, wo gewisse Instrumente überhaupt gar nicht mehr hingekommen sind. Und irgendwann führte sie diese Fisteloperation selber durch. Und auch heute ist sie immer noch tätig. Sie ist jetzt 74, 75. Das Krankenhaus dort hat den Spitznamen Puddle City, Pfützenstadt, weil die Frauen halt permanent Urin verlieren. Aber es ist ein Ort voller Hoffnung, voller Freude. Mittlerweile sind da mehr als 30.000 Frauen kostenlos operiert worden. Vielen von denen hat Manito eben geholfen. Und heute gilt sie als eine der führenden Medizinerinnen in Afrika. Sie gehört zu einer Gruppe, die Barfußchirurgen genannt werden. Das sind also tolle Ärzte, die nie eine formelle Ausbildung hatten, die aber auf einem Gebiet spezialisiert sind und das in Perfektion beherrschen. Und Spezialisten aus der ganzen Welt kommen zu ihr nach Äthiopien und lassen sich einweisen. Also gilt so ein bisschen als das Gesicht der Zukunft für die afrikanische Medizin. Also ich finde das eine unglaubliche Story. Und nachdem ihre Mutter, die eben bis zuletzt auch noch, bis sie 90 war, glaube ich, auch noch mitgeholfen hat in dem Krankenhaus. Also ihre Ziehmutter, die Ärztin Catherine, nachdem die jetzt im März gestorben war, war sie so am Boden zerstört und so haltlos, weil ihr die Bezugsperson fehlte, sodass sie sich sehr verloren fühlte. Und sie hat 7 Monate lang nicht gearbeitet, weil sie selber spricht fast kein Englisch. Die Catherine, die große Ärztin, hat nur sehr rudimentär amharisch gesprochen, die Sprache dort in Äthiopien. Aber die beiden verstanden sich ohne Worte. Dann hat sie also tatsächlich 7 Monate nicht gearbeitet. Der Chef der Klinik hat sie jetzt aber überreden können, wieder zurückzukehren. Und das hat sie dann wohl auch gemacht mit 74, 75. Und jede Frau, die dort in diesem Krankenhaus kostenlos operiert wird, bekommt übrigens ein neues Kleid, mit dem sie in ihr Dorf zurückkehrt, so als Zeichen der Wiedergeburt. Und Mamitu, auch wenn sie, glaube ich, mal irgendwann angefangen hat, Abendschule zu machen, vor ein paar Jahren wohl, kann immer noch nicht lesen, kann immer noch nicht schreiben, aber sie trägt Schuhe mittlerweile. Und das ist eine so unglaublich tolle Geschichte. Und kann man einfach mal googeln, Mamitu, die Ärztin aus Äthiopien, das ist wirklich toll. Und über diese Freundschaft zwischen Mamitu und Catherine ist gerade eben auf Englisch ein Buch erschienen. Und das heißt Healing Lives von Sue Williams. Und so stieß ich auf diese kleine Geschichte, die ich dann noch mal ein bisschen in allen Einzelheiten noch mal recherchiert habe, weil diese Mamitu eine so tolle Frau ist. Also Wahnsinn. So.
Toll.
Das war, ja, oder?
Ja.
Ja, was kann da noch kommen?
Naja, dass man, das ist ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, das Buch, oder? Ein ganz gutes.
Ja, es gibt es nur auf Englisch. Und ich hab das mal jetzt geguckt, weil ich wusste, es kommen bestimmt Fragen.
Ja.
Ich finde es im deutschen Buchhandel im Moment nicht. Selbst wenn ich auf die englische Seite dieses einen Buchversandes da gehe, selbst da finde ich es nicht, nur bei Com. Auf der amerikanischen Seite, da ist dieses Buch in Australien ohne Hindernisse. Es ist ein australischer Verlag, Pan Macmillan Australia, der das herausgebracht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte dann trotzdem demnächst auch vielleicht hier zu bekommen ist. Wie gesagt, bestellen kann man es im Internet.
Okay.
Es kommt nur von weit weg erst nochmal. Okay. Wohl, so wie es im Moment aussieht.
Ja, aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
Total. Healing Lives von Sue Williams über Mamitu und Catherine Hamlin, so hieß diese Ärztin, über die es aber auch schon vor vielen Jahren auch schon mal ein Buch gab. Das heißt irgendwie das Krankenhaus am Fluss oder irgendwie so ähnlich. Da ist vor ein paar Jahren auch schon mal ein Buch erschienen. Über diese Ärztin ganz speziell, aber eben nicht über Mamitu und die Freundschaft. So, du, wir hören uns am kommenden Dienstag wieder und danach wieder on the radio.
Oh, on the radio. Bis dann, Mamitu.
Bis dann, Catherine.